So, ich begrüße Sie wieder herzlich. Setze fort mit Plessners Überlegungen zur philosophischen Anthropologie und den darin kernhaft eingelagerten Menschenbegriff. Nun, der zentrale Begriff der Doppelaspektivität bei Plessner meint zwei aufeinander bezogene Richtungsdimensionen. Es geht dabei um den wechselseitigen Bezug zwischen Innen und Außen. Dieser wechselseitige Bezug zwischen Innen und Außen ist ein stets in Bewegung befindlicher Vorgang des Prozessierens zwischen Innen und Außen. Und wichtig ist dabei, dass es Lebewesen unter dieser Bedingung schaffen, sich Außenliegendes zu vergegenständlichen. Das geht natürlich nicht, wenn man, wie das Descartes nahelegen würde, zwischen Innen und Außen einen strikten Trennungsstrich durchführt und das Innen betont und dabei das Außen im Sinne der Res Extensa einem unbestimmten Raum des Ausgedehnten zukommen ließe. Und Plessner grenzt sich sehr klar von diesem kartesianischen Dualismus zugunsten einer Theorie der Vergegenständlichung ab. Ich bringe Ihnen zu Beginn gleich wieder einmal ein Einstiegszitat aus Plessners Die Stufen des Organischen und der Mensch in meiner Ausgabe auf der Seite 86 und der folgenden zu finden. Plessner sagt hier, gegenständlich ist ein Ding nur, wenn es einem gegenständlich ist. Zur Gegenständlichkeit gehört ein Wogegen, wie eine Front nur Front gegen etwas, gegen eine Sphäre ist, nach der sie hinschaut. Objiziert sein des Körpers ist nur in einer Situation möglich, die dem Dasein des Körpers Anwesenheit ermöglicht. Gegenwärtigkeit, Anwesenheit heißt mehr als nur Dasein. Das ist ein Seitenhieb auf Heidegger, kann man hier entnehmen. Anwesend sein ist eine besondere Relation des Daseinenden zu etwas, für welches es dann anwesend ist und Gegenwart hat. Ja, und dann heißt es ein Stück weiter, Gegenständlichkeit ist nur als eine besonders geartete Gegenstellung oder Gegenüberstellung möglich. Die Relation zwischen dem Sein, das gegenständlich erscheint bzw. erfasst wird, und dem Wogegen als demjenigen, welchem es gegenständlich ist, besitzt eine nicht umkehrbare Richtung, die in polarer Gegensätzlichkeit der Relationsglieder ihren Grund haben muss. Ein Ding sieht nur von ihm her, nicht zu ihm hin, so und so aus. Qualitäten haften eigenschaftlich am Gegenstande. Schon aus diesem Grunde der Erscheinungsweise von Gegenständen ist die Sphäre, gegen welche sie objiziert sein sollen, ihrem Wesen polar entgegengesetzt. Und jetzt kommt die Abgrenzung noch einmal zu Descartes. Die Innerlichkeit darf also nicht einfach als res cogitans, der res extensa des Körpers entgegentreten, wenn der Körper als Körper erscheinen, gegenständlich da sein, anwesend sein soll. Solange innerlich sein und ausgedehnt sein in ihrer Gegenstellung, also wie das bei Descartes der Fall ist, noch den gemeinsamen Charakter des Seins wahren, ist die Forderung polarer Gegensätzlichkeit zwischen ihnen nicht wirklich erfüllt. Zu dem Ganzen kommt noch eben ein weiteres Problem dazu. wenn man bedenkt, dass der eigene Körper ja selber eine gegenständliche Außenseite hat, welche zur gleichen Welt gehört, in welche auch Gegenstände, die nicht zum Bestand des eigenen Körpers gehören, dem eigenen Organismus gegenüberstehen. Hier befinden wir uns genau an der philosophiegeschichtlich zum Problem gewordenen Stelle, wo der von Descartes geprägte Dualismus zwischen Res Cogitans, also dem denkenden Ich, und der unbestimmten Res Extens aufbricht und wo es in der Tat so ist, wie es nach Plessner nicht zugehen kann, wenn wir uns Menschen als Lebewesen begreifen wollen, nämlich nicht im Sinne einer starren, dichotomischen Abtrennung von Körper und Geist. Bei gleichzeitiger unbegründeter ontischer Vorverlagerung des Geistes vor den Körper. Zwar hat die gegenständlich zu betrachtende Res Extensa nur dann die Möglichkeit von mir zur Erscheinung gebracht zu werden, wenn ich dem Ganzen mein kognitiv eigentätiges, denkendes Ich vorschalte. Erscheinen heißt in diesem Fall, wie Plessner es auch sagt, Anwesenheit des Dinges, Kraft seiner Bezogenheit auf mich als Subjekt. Wenn ich aber, und das ist nach Plessner ja der Grundfehler des Descartes, die kognitive Vorrangstellung des kategoriebildenden, denkenden Ich in einem ontisch-ontologischen Sinne verabsolutiere, dann vollziehe ich damit nicht nur eine willkürliche Trennung zwischen den beiden Relationen, des Innern und des Außen, sondern ich eliminiere dabei gleichzeitig das mit der Außen-Innen-Dimension verknüpfte Wogegen. Ich habe kein Wogegen meines Denkens, kein Gegenüberliegendes mehr vor mir. Dabei werden neben der Eliminierung der eigenen Körperlichkeit noch weitere für Plessner sehr wichtige Differenzierungen beseitigt, eliminiert, die innerhalb des Ich selber angesiedelt sind. Nämlich eines Ich, auf das Bezug genommen wird, also das Descartesche Ich Bin, ne, quasi, das Ich, das als Subjekt Bezug auf etwas nimmt, also auf etwas ihm gegenüberliegendes Bezug nimmt. Und drittens, die Einheit oder die Identität zwischen dem Ich, das auf sich selber Bezug nimmt, und das Ich und dem Ich, das auf etwas Bezug nimmt. Plessner sagt in diesem Zusammenhang noch Folgendes, ich zitiere, die Res Cogitans als Ich berührt nicht direkt das körperliche Sein in seiner reinen Wesenheit, sondern nach dem Prinzip der Polarität nur seine Erscheinung, durch die sein Eigentliches verdeckt ist. So wird die Innerlichkeit eine Macht der Veränderung an der physischen Welt, das Prinzip ihrer Erscheinung, ihrer Verhüllung, insofern ihrer Verfälschung. Ihr vollziehender Akt, Blick, einfache Hinwendung ist dem Sinne nach wohl direkter Kontakt mit dem Körper. Trotzdem bleibt der Kontakt im Blick dem Situationsprinzip der Gegenstellung des Körpers gegen die Innerlichkeit verfallen, weil vorgegeben liegt sie sich selbst im Blick, verhüllt den Körper in seinem nackten Dasein, gibt ihm im Bilde seiner Erscheinung. Ja, dann heißt das in einer weiteren Stelle noch einmal, zum Wesen der Selbststellung gehört die Differenzierung in das Ich, auf das Bezug genommen wird und in das Ich, welches Bezug nimmt. In Selbststellung ist die Innerlichkeit nur, sofern sie sich erfassen kann, und sie erfasst sich nur, sofern sie Ich ist. Die Identität des Ich wird dadurch nicht etwa zerrissen, sondern allererst ermöglicht. Also kurzum, bei Descartes ergibt sich das Ich aus seiner Abspaltung vom Gegenüberliegenden, das überhaupt mehr keine Position erhält. Bei Plessner wird die Ich-Position gerade durch den Bezug auf ein Gegenüberliegendes gewonnen. Und das lässt sich auch bestätigen, wenn man etwa sich anschaut, wie sich dieser Prozess in der frühkindlichen Entwicklung, in der frühkindlichen Ontogenese abspielt. Da ist es ja zunächst einmal so, dass das frühkindliche Individuum mit seiner Umgebung zusammenfällt und die Bildung des Ich dort beginnt, wo das frühkindliche Individuum in den ersten Lebenswochen und Monaten lernt, sich von einem Gegenüberliegenden zu unterscheiden. Das gelingt ihm natürlich nur mit Hilfe der sorgenden Bezugspersonen, die den Lernprozess unterstützen und die auch das erste darstellen und repräsentieren, was das frühkindliche Individuum zunehmend als Gegenüberliegendes realisiert. Und erst über Vorgänge der Nachahmung des Gegenüberliegenden in Form der sorgenden Bezugspersonen vermittelt sich dann der Prozess der eigenen Ich-Bildung bei frühkindlichen Individuen. Das denkende Ich des Descartes erlangt nämlich seine Identität erst dann, wenn es sich, so argumentiert Plessner, gegenständlich orientiert und sich dabei als das kognitiv entscheidende Glied in der Kette der Bedingungen für die Erfahrbarkeit der Welt erlangt. Nur, sagt Plessner, nur wenn die Res Extensa gegen die Cogitatio steht, erscheint sie. Zum ausgedehnten Ding ist allein der Akt des Subjekt polar, denn unter welchen Umständen verliert die Innerlichkeit den Charakter der Seinshaftigkeit und erfüllt damit die Bedingung einer echten Wogegensphäre zur gegenständlichen Erscheinung, sobald sie in Selbststellung als Vollzugszentrum der Akte verharrt, rein als Ich dem Sein gegenüber sich behauptet und auslebt. Nur insofern, als die Res Cogitans selbstmäßig ichhaft der Res Extensa entgegengestellt ist, hat sie diese Möglichkeit der Erscheinung. Woraus nach den eben dargelegten Konsequenzen wiederum folgt, dass nur ich selbst als Ich das entscheidende Glied in der Kette der Bedingungen für die objektive Erfahrbarkeit der Welt bin. Also man kann nicht das Gegenüberliegende, wie das Descartes gemacht hat, einfach in den unbestimmten Raum der Res Extensa verabschieden, sondern das Gegenüberliegende muss tatsächlich als gegenständlich Gegenüberliegendes erfahrbar werden, damit das Ich als solches überhaupt konstituierbar ist. Damit die Position des Ich überhaupt erlangbar ist. Die objektive Erfahrbarkeit der Welt, von der Plessner hier spricht, weist auf eine weitere Strukturbedingung im Rahmen der gesamten Organisation des Lebendigen hin, nämlich auf die Fähigkeit von Organismen, Umgebungsinformationen kognitiv zu verarbeiten. Also wir haben uns jetzt mit den vorhergehenden Zitaten und Bezugnahmen auf Descartes verstärkt, Sie haben es bemerkt, also im humanspezifischen Raum aufgehalten. Wir sind aber nach wie vor dabei, uns Menschen als Lebewesen wie alle anderen zu begreifen und auch den Blick darauf zu werfen, was wir mit anderen Lebewesen tatsächlich gemeinsam haben. Das können wir zum Beispiel mit Descartes nicht besprechen, weil für ihn diese Perspektive uninteressant ist, von vornherein ausgeklammert ist. Ich wiederhole noch einmal, also meine drei sozusagen Orientierungspunkte oder Kriterien für das, was ich unter lebendig oder lebendiger Organisation oder lebendigen Organismus verstehen möchte. Was macht ein Lebewesen aus? 3 Punkte. Jedes Lebewesen ist eigenaktiv, also Eigenaktivität, Innen-Außen-Unterschied, also bei Plessner die Doppelaspektivität und Informationsverarbeitungskompetenz. Eigenaktivität, Innen-Außen-Unterschied und Informationsverarbeitungskompetenz, das macht Lebewesen aus. Und das haben wir Menschen mit allen Lebewesen bis hin zu den ersten Einzellern gemeinsam. Die Plessnersche Konzeption der Doppelaspektivität, also mit der diese Innen-Außen-Differenz angesprochen ist, beinhaltet alle 3 der von mir genannten Momente. Die Eigenaktivität, die Innen-Außendifferenz und die Informationsverarbeitungskompetenz. Implizit, ja, also über Informationsverarbeitung spricht Plessner nicht im ausdrücklichen Sinne, ja, aber ich deute Plessner so, dass die Möglichkeit, dass der Organismus, in dem er ein gegenständliches Gegenüber hat, dass der was bei Plessner ja betont wird, dieses Gegenständliche eben als Information auch zu verarbeiten imstande sein muss. Sonst wäre es kein Gegenüber. Ne? Nur diese Fähigkeit, sinnlich-gegenständliche Eindrücke im Bereich der leibinnerlichen Zuständigkeiten kognitiv zu verarbeiten und zu ordnen, diese Fähigkeit muss bei menschlichen Individuen erst durch frühkindlich ansetzende Lernprozesse erworben werden. Ich bringe Ihnen jetzt in diesem Zusammenhang eine Textstelle aus Helmut Plessners Anthropologie der Sinne. Die ist in den gesammelten Schriften in der Ausgabe im Band 3 enthalten. Da ist auf der Seite 368 und der folgenden eine Stelle, die ich Ihnen jetzt vorführen möchte. So, wo habe ich es? Ja. Und da kommen wir jetzt, wenden wir wieder den Blick auf die speziell menschliche Situation als Lebewesen. Also ich switche jetzt ein bisschen hin und her zwischen der allgemeinen Perspektive, dass wir Menschen, Lebewesen wie alle anderen sind, mit Eigenaktivität, Innen-Außen-Unterschied und Informationsverarbeitungskompetenz, und fokussiere immer wieder auf das Humanspezifische dabei. Der Mensch, sagt Plessner, bewohnt seinen Leib wie eine Hülle, ein Futteral, auch wenn Organempfindungen tiefer liegenden Ursprungs, Magen, Darm, Lunge und so weiter, sich melden. Tiere sind mit ihrem Leib eins und reagieren dementsprechend auf Reize von außen. Ein solches Einssein mit dem Leib, von dem die Tiere eben nicht wissen, sondern nur spüren, dass es ihr eigen ist und ihn unmittelbar beherrschen, ist dem Menschen versagt. Also dieses Zusammenfall mit dem eigenen Leib ist uns Menschen versagt. So könnten wir nicht überhaupt nicht überleben. Also unmittelbar sensomotorisch, reizreaktionsbezogen, wie das zum Beispiel bei früheskindlichen Individuen, die sich noch nicht von ihrer Umgebung unterscheiden können, tatsächlich der Fall ist. Deswegen brauchen sie die stützende Hand der sorgenden Bezugspersonen, die ihnen aus dieser Unmittelbarkeit, aus dieser Verschmelzung raushilft in Richtung zur Reflexion. Also eine solche ein solches Einssein, unmittelbares Einssein mit dem eigenen Leib ist dem Menschen versagt, sagt Plessner. Er gewinnt im Laufe der ersten Lebensjahre ein Verhältnis zu ihm, ist gezwungen, mit dem aufrechten Gang ein riskantes Gleichgewicht durchzuhalten und seinen Leib als seinen eigenen Körper zu manipulieren oder zu instrumentalisieren. Das führt sowohl zu den bravourösen Leistungen der Körperbeherrschung wie zu den albernsten Missgeschicken. Der Mensch liegt eben mit seinem Körper im Streit, auch wenn er weiß, dass es sein eigener Leib ist, der ihm dazwischen kommt. Ja, also von vornherein ist bei uns, sind wir nicht so eins mit unserem Leib. Ne? Wir können nicht gleich nach Belieben uns in der Umgebung bewegen. Ne? Das ist ein mühseliger Prozess der Körperaufrichtung, der mit vielen Missgeschicken durchsetzt sich ereignet bei frühkindlichen Individuen, wenn sie gehen lernen, wenn sie laufen lernen. Wir kennen das. Ja, dann sagt Blästner noch an einer anderen Stelle, auf Seite 385, schon um auf seinen zwei Beinen stehen und gehen zu können, muss das Menschenkind aber Initiative entfalten. Denken Sie an das Kriterium Eigenaktivität. Ohne dem geht überhaupt nichts. Ne? Schon um auf seinen zwei Beinen stehen und gehen zu können, muss das Menschenkind Initiative entfalten. Erst spät und im Verkehr mit den anderen wird ihm das Zentrum seiner Initiative zu dem werden, was ich heißt, und schon präreflexiv und vor aller ausdrücklichen Zurechenbarkeit Willkür ausmacht. Also diese Eigenaktivität ist zunächst einmal, hat den Charakter der Willkür, da ist noch kein ausgebildeter freier Wille, könnte man sagen, sichtbar. Der Zwang zum Ausgleich seines körperleiblichen Doppelaspekts ist die Wiege des Handelns, dem sich der Mensch in seiner Motorik nicht entziehen kann, wenn er sein Möglichstes, das Menschenmögliche, versucht. Ja, soweit Plessner zur ursprünglichen Eigenaktivität, die aber erst aus der heraus erst über Lernprozesse in Interaktion mit den Sorgen Bezugspersonen die eigene Position realisiert werden kann, weil sich das frühkindliche Individuum zunächst einmal überhaupt in Gegenlage zu seiner Umgebung, auch der Sorgen Bezugspersonen selber bringen können, lernen muss. Bitte.
Ich habe zu der ersten Stelle, die Sie gelesen haben, noch eine Frage, wo es um diese Einheit mit dem Körper geht. Ein Mensch kann ja sagen, mir tut was weh oder mein Kopf tut mir weh. Ist das so eigentlich ein Ausdruck dessen, dass ich eins bin?
Ja, aber mein Kopf tut mir nur weh, weil ich meinen Kopf sozusagen in Differenz zu meinem Ich erlebe.
Ich habe Schmerzen.
Ja, ich habe einen Kopf und habe Kopfschmerzen. Ne? Also diese Position, das ist gleich die Einheit, also der Unterschied in der Einheit. Ne? Natürlich bin ich mit meinem Kopf zusammengeschlossen, wie jedes Lebewesen, bin ich ein Organismus, dessen einzelne Teile zu einer übergreifenden Einheit zusammengefügt sind.
Ne? Aber kann ich mich, heißt das nicht, dass ich mich entscheiden kann, also wenn ich sage, ich habe Schmerzen, dann bin ich sozusagen mehr Einheit, als wenn ich sage, mein Kopf oder mein Knie tut weh, als wäre es
ja
billigendes, was mir weh tut.
Richtig, ja, und frühkindliche Individuen müssen alle diese Stufen durchlaufen. Ne? Das Problem bei kleinen Babys ist, dass man oft nicht weiß, warum sie aus Schmerz schreien. Es kann eine Blähung sein, es kann sonst irgendwas sein. Es kann sich nicht ausdrücken, es kann nicht einmal ausdrücken, nicht einmal gestisch. Nicht? Also mir tut das weh. Nicht? Und schon gar nicht kann sagen, ich habe Bauchschmerzen. Nicht? Das muss alles erst erworben werden. Nicht? Es muss einerseits das frühkindliche Individuum aus seinem Zusammenfallen mit seiner leiblichen Körperleiblichkeit heraustreten und gleichzeitig also dann zwischen diesem Unterschied wieder vermitteln lernen, indem es auf das, was es von sich selber an sich selber unterscheidet, lernt hinzuweisen, und im nächsten Schritt tut es dann dieses in Verbindung mit dem Ich. Ja, das auch erst erworben werden muss. Und zwar ist es eben nicht so, wie man früher geglaubt hat, dass wir schon mit dem Ich zur Welt kommen. Bei Freud könnte man noch den Eindruck gewinnen, dass er dieser Auffassung war, sondern dass wir die Ich-Position erst gewinnen müssen. Ja, und zwar über die anderen, über die sozialen anderen kommen wir zum Ich. Wir schaffen das nicht sozusagen alleine. Ja, das zeigt die frühkindliche Ontogenese.
Ein solcher Geist-Körper-Dualismus, wie er bei Plessner skizziert wird, ist doch absurd, wenn man davon ausgeht, dass das Denken ein auf chemischen Vorgängen, elektrischen Impulsen beruhender körperlicher Vorgang ist, der genauso physisch greifbar ist wie unser Blutkreislauf oder unsere Verdauung. glaube, dass man einen Fehler macht, wenn man davon ausgeht, dass unser Denken ein weniger körperlicher Vorgang ist als beispielsweise der Blutkreislauf. Dass es auch absurd wäre, wenn man den Menschen unterteilt in seinen Körper und seinen Blutkreislauf. Eine Annahme wie bei Plessner ist doch eigentlich nur vertretbar, wenn man von einem außenstehenden göttlichen Wesen ausgeht, das in den Menschen einwirkt und das in der Lage ist, irgendeine Kraft hervorzurufen, die nicht auf physikalischen Vorgängen beruht.
Ja, aber wir Menschen können uns, auch wenn wir nicht direkt so unseren Blutkreislauf sozusagen realisieren können, wir können Stellung nehmen zu unserem Blutkreislauf. Ne? Wir können uns unseren Blutkreislauf bewusst machen.
Ne? Die Stellungnahme ist ja auch ein körperlicher Vorgang, weil er vollkommen auf körperlichen Vorgängen basiert, genauso wie der Blutkreislauf.
Naja, also letztendlich, das spielt auch hinein in die gegenwärtigen Debatten, also der Geist-Gehirn-Auseinandersetzungen, wo die starken Positionen der kognitiven Neurobiologie eben genau in diese Richtung ihrer Argumentation auch gehen und sagen, also letztendlich ist zunächst einmal also die körperlich da und das Gehirn produziert erst das Ich. Und die Frage ist, erstens einmal braucht das Gehirn überhaupt ein Bewusstsein über sich selbst, nicht? Zweitens, hat das Gehirn überhaupt ein Bewusstsein über sich selbst, nicht? Also all diese Fragen werden diskutiert, nicht? Und wie kommt es dazu, dass das Gehirn, das ja die Schaltzentrale ist, nicht? Jetzt ein Bewusstsein über den Blutkreislauf produziert? Haben wir das notwendig? Nicht? Und so weiter. Nicht? Also all das wird diskutiert. Oder ist das jetzt sozusagen ein rein biologischer Prozess, der zu diesem Ich-Bewusstsein führt? Das wäre sozusagen, also ist Ihre Argumentationslinie, die Sie vertreten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, oder bedarf es, damit das überhaupt möglich ist, der sozialen anderen? Nicht? Plessner, wir werden davon noch hören, meinte ja, dass für die Bildung des Geistes drei Dimensionen miteinander verknüpft werden müssen. Nämlich, also aus der jetzt humanspezifischen Sicht betrachtet, wenn wir beanspruchen sozusagen als Humanspezifikum eben Geist zu haben. Ne? Und Geist kommt zustande durch die Verflechtung dreier Weltdimensionen, der Außenwelt, der Innenwelt und der sozialen Mitwelt. Erst durch die Verflechtung dieser drei Dimensionen wird Geist gebildet. Nicht? Aber bei dem, was Sie sozusagen ins Spiel bringen, fehlt die soziale Dimension.
Aber nach dieser Argumentation würde beispielsweise Kaspar Hauser keinen Geist gehabt haben können.
Ja, die Frage ist, ich gehe davon aus, dass Kaspar Hauser es nicht geschafft hat, bloß in die Welt geworfen zu werden und dann allein sich im frühkindlichen Stadium hochgebracht zu haben. Davon gehe ich nicht aus. Ne? Ich glaube, das lässt sich nachweisen, dass das unmöglich ist. Ne? Man stelle sich das einmal vor. Ein frühkindliches Individuum, also ein Baby kommt zur Welt, das wird hingelegt und wird gesagt, so, jetzt versorgst du dich selber. Ne? Also es muss basale soziale Bezüge gegeben haben. Davon können wir ausgehen, auch bei Kaspar Hauser. Ne? Also erst in einem ganz bestimmten Stadium seiner Entwicklung wurde er isoliert. Ja? Aber erst in einem bestimmten Stadium. Und das Vorhergehende ist ja dadurch nicht in nichts aufgelöst worden. Ne? Gut, ein weiterer wichtiger Begriff, der auch mit dem Begriff des Doppelaspekts zusammenhängt, also mit dem Innen-Außen und der Körperlichkeit und Leiblichkeit bei Plessner, das ist der Begriff der Grenze. Jedes Individuum hat eine Körpergrenze und wir wissen alle, dass es nicht angenehm ist, wenn jemand ungewollt und unerwünscht den Versuch unternimmt, in die eigenen Körpergrenzen einzudringen. Ne? Sei es, dass man gestupst wird oder sonst berührt wird, ohne dass man das möchte, ne? Das erleben wir als unangenehm. Warum? Weil wir, wie jedes Lebewesen auch, diejenigen sind, die unsere eigene Körpergrenze hervorbringen und daher ein Eindringen von außen oder ein Einschränken der eigenen Körperbegrenztheit nicht unserer Konstitution als Lebewesen, namentlich als menschliches Lebewesen, auch entspricht. Ja, unnämlich, also es geht wieder um die Innenrichtung und die Außenrichtung bei dieser Doppelaspektivität. Und unnämlich die Innenrichtung von der Außenrichtung überhaupt unterscheiden zu können, muss dem Innen und Außen gerichteten Körper bzw. Organismus etwas gegeben sein, was gegen den Richtungsunterschied selber neutral ist. Das bei aller Richtungsunterschiedlichkeit, wir haben gesagt, also der Doppelaspektivität, also die Innen-Außen-Dimensionen, das sind Richtungsdimensionen, zwischen denen ein ständiges Prozessieren erfolgt. Damit kommt es aber nicht zur Auflösung des Körpers, sondern der Körper wird dabei erhalten. Und da gibt es eine richtungsneutrale Zone, könnte man sagen, und sagt auch Plessner, und diese Zone ist die der Körpergrenze. Und da zitiere ich wieder jetzt aus den Stufen des Organischen in meiner Ausgabe aus der Seite 150 und der folgenden. Da sagt Plessner, um an einem Gebilde die Richtung nach innen von der Richtung nach außen unterscheiden zu können, muss an ihm etwas gegeben sein, welches gegen den Richtungsunterschied selbst neutral ist und den Ansatz in der einen oder anderen Richtung erlaubt. In dieser neutralen Zone stoßen, wie man sagt, beide Richtungen gegeneinander. Von ihr gehen beide aus. Durch sie hindurch kommt man von dem einen Gebiet in das andere, also von innen nach außen, von außen nach innen. Der Richtungsunterschied beider Gebiete gegeneinander bleibt dabei erhalten, wenn sich im Durchgang durch die neutrale Zone der Richtungssinn umkehrt. Insofern ist die richtungsneutrale Zone selbst kein Gebiet, oder insofern die richtungsneutrale Zone selbst kein Gebiet einnehmen darf, welches die Ausschließlichkeit des Richtungsgegensatzes an dem betreffenden Gebilde aufhöbe und neben das Außen und Innen ein real aufweisbares Zwischensetzte, eben deswegen ist sie Grenze. Jetzt könnte man aber glauben, gut, es scheint klar zu sein, also die Körpergrenze ist nicht irgendein Zwischenraum, ja, irgendein dazwischen. Die Körpergrenze ist aber auch nicht irgendeine virtuelle Zone, ja, sondern die Körpergrenze ist etwas sehr Reales, und entscheidend ist es für Plessner, dass diese richtungsneutrale Zone, die durch die Körperzone zum Ausdruck gebracht wird, nicht von außen her gesetzt wird, sondern vom lebendigen Organismus selber hervorgebracht. Körperliche Organismen, sagt, und das sind eben Lebewesen, sind selber grenzsetzend. Ja? Also die Grenze ist im Verständnis von Plessner weder ein räumliches dazwischen, noch ist ein rein räumliches dazwischen, noch ist die Grenze, namentlich die Körpergrenze, eine bloß virtuelle Zwischenzone zwischen dem Körper und seiner Außenwelt, sondern die Grenze gehört zum realen Bestand des lebendigen Körpers selbst, und diese, seine Grenze, ist dem Körper eben nicht von außen gegeben, sondern aus ihm selber, aus seinem inneren Zentrum selber hervorgebracht. Ich erinnere noch einmal an Aristoteles, der ja zwei Arten von Dingen unterscheidet, nämlich Dinge, die durch anderes hervorgebracht sind, nicht, gemacht sind, nicht, gebastelt sind, was immer auch, und Dinge, die von sich selber da sind oder aus sich selber heraus da sind. Das sind für Aristoteles die Lebewesen. Aus sich selber heraus Dasein heißt auch für Plessner seine eigene Körpergrenze aus sich selber hervorbringen. Organismen sind eigenaktiv grenzsetzende Lebewesen, könnte man auch sagen. Ja, und da bringe ich Ihnen noch ein paar Zitate, zum nächsten Mal aus der Seite 178. Das Problem mit der Körpergrenze und warum es so unangenehm ist, ungefragt in die eigenen Körperzonen eingedrungen wird, ist dass die eigene Körpergrenze durchaus auch zum Teil ja formbar und auch verformbar ist. Ja? Plessner spricht in diesem Zusammenhang von Plastizität. Ja? Und natürlich, also eine sinnlich erotisierte Körperbeziehung zwischen zwei Menschen lebt ja auch von dieser Plastizität. Ne? Nur dieses Leben von Plastizität in der wechselseitig sich körperlich berührenden Erotisierung ist eine gewollte, mit Zustimmung versehene. Sonst ist es Vergewaltigung und das bedeutet schon wieder ein unwillentliches Eindringen in die eigene Körperzone und da kommt es oft also zum Teil auch zu Verformungen, die schmerzhaft sein können. Also die Formbarkeit des Körpers ist einerseits eine Grundbedingung des körperlich-sinnlich-körperlichen Erlebens, aber gleichzeitig auch beinhaltet diese eine Gefahr. Nicht? Wenn Lebewesen, und wir Menschen gehören dazu, selber ihre eigene Körpergrenze setzen, also grenzsetzend sind, dann heißt es oder folgt daraus, dass wenn eigene Körpergrenze von außen her gesetzt wird, das heißt also, wenn der eigene Körper zugunsten einer außen wirkenden Kraft deformiert wird, dann ist die radikalste Form dessen die Tötung. Ne? Also der Mord ist sozusagen die, kann man sagen, also das radikale Eindringen von außen in die Körperzone eines anderen, beziehungsweise die radikale Missachtung der Körpergrenzen. Die radikale Missachtung dessen, dass ein anderer Mensch als Lebewesen selbst seine eigene Körpergrenze setzt. Ja, auf Seite 178 der Stufen des Organischen in meiner Ausgabe sagt Helmut Plessner Folgendes. Alles Lebendige zeigt Plastizität, Zerrbarkeit, Dehnbarkeit, Biegbarkeit, in welcher Schärfe der Begrenzung des Ganzen mit einer hochgradigen Verschiebbarkeit der Grenzkonturen zusammengeht. Ja, also alles Lebendige ist gekennzeichnet durch eine gewisse Plastizität, die mit der Körpergrenze eng zusammenhängt. Und dann sagt Plessner weiter Folgendes, das ist ein Stückchen weiter hinten auf der Seite 154. Die Grenze die Grenze gehört reell dem Körper an, der damit nicht nur als Begrenzter an seinen Konturen den Übergang zu dem anstoßenden Medium gewährleistet, sondern in seiner Begrenzung vollzieht und dieser Übergang selbst ist. Also der Körper ist selbst der Übergang von seinem Inneren zum Äußeren und diesen Übergang vollzieht er über seine Grenze. Die er selbst aus sich selber hervorgebracht hat. Und abschließend noch ein Zitat, das ist auf der Seite 155, ja. Man erkennt sofort, dass der Körper jenen geforderten prinzipiellen Doppelaspekt zeigen muss, demzufolge er als eine Einheit von außen und innen erscheint. Das heißt, um noch auf das zurückzukommen, menschliche Lebewesen, wie alle Lebewesen, sind grenzsetzend und kommt es auf die Einheit zwischen Innen und Außen an, bei allem Wechsel, und diese Einheit wird unter anderem auch durch genau jene Körpergrenze, jene Körperzone gewährleistet, die bei all dem Richtungswechsel sich erhält. Bei aller Plastizität und aller Verformbarkeit beibehalten werden können muss, damit menschliche Individuen oder überhaupt Lebewesen in ihrer Körperlichkeit sich erhalten können und darin auch ihre eigene Identität finden. Wir erinnern uns auch an den Individuumsbegriff und Unteilbarkeitsbegriff des Aristoteles. Bei der Wesensbestimmung des Menschen in der Metaphysik sagt Aristoteles, wir müssen auf ein unteilbares zurückgreifen, wenn wir zur Wesensbestimmung des Menschen kommen können, und das ist seine Individualität. Diese repräsentiert seine Unteilbarkeit, und diese individuelle Unteilbarkeit, für die ist auch die Körpergrenze, die wir als Lebewesen haben, ein wichtiger Indikator nach Plessner. Ja, ich werde dann das nächste Mal noch auf zwei, drei weitere Grundbegriffe bei Plessner eingehen und wahrscheinlich dann das nächste Mal auch zum Abschluss mit Plessner kommen und dann auf Piaget überzugehen. Denn Plessner bringt uns ja im Grunde genommen eine Strukturtheorie des Lebendigen und eine Strukturtheorie des menschlich Lebendigen. Aber wie wir unsere Humanposition dann tatsächlich erlangen, wie wir dazu kommen, darüber erhalten wir bei Plessner nur sehr bedingt Auskunft. Da müssen wir dann einen Blick zu Piaget machen, der uns zeigt, wie wir eigentlich im Herauswachsen aus der frühkindlichen Ontogenese überhaupt zu unserer Humanspezifizierung kommen. Ich werde das nächste Mal einsteigen zum Begriff der Positionalität bei Plessner und von hier aus dann auch noch einmal einerseits den Mensch-Tier-Unterschied erörtern, weil Plessner sagt, jedes Lebewesen hat seine eigene Position, von der es das hervorbringt, was es ist. Also durchaus im aristotelischen Sinne jener Dinge, die aus sich heraus da sind. Und daher spricht Plessner in diesem Zusammenhang von zentrischer Positionalität. Dieses aus sich selber hervorbringen verweist auf ein Zentrum, von dem aus das Lebewesen das hervorbringt, was es ist. Auch wir Menschen sind zentrisch positioniert, aber, und da kommen wir dann zur Humanspezifizierung, wir Menschen sind imstande, und wir müssen das sogar tun, um unsere Humanspezifik hervorbringen zu können, aus unserem Zentrum herauszutreten und auf unser Zentrum zurückzublicken. Also all das, was mit den Begriffen der Reflexion und Selbstreflexion besetzt werden kann, aus uns selber hervorzubringen. Also Menschen sind als Lebewesen, wie alle anderen Lebewesen, auch zentrisch positioniert, aber gleichzeitig exzentrierungsfähig. Aber wie diese Exzentrierungsleistung zustande kommt, wie wir Menschen das schaffen, darüber erhalten wir bei Plessner nur bedingt Auskunft. Da gibt es, wie heute schon angeklungen ist, möglicherweise verschiedene Antwortstrategien. Also ich werde den Weg gehen über Piagets genetische Epistemologie, um zu zeigen, wie wir zu dieser Exzentrierungsleistung kommen. Eine andere Strategie wäre, biologisch, namentlich auch neurobiologisch anzusetzen und die Frage zu stellen, wie kommt das Gehirn dazu, sich selber reflektierend zu betrachten. Gut, damit Sie merken, meine Stimme ist schon heute, ist heute ein wenig also angeschlagen. Damit möchte ich heute auch 10 Minuten früher als sonst, dafür habe ich andere Male ein wenig überzogen, mit meinen Ausführungen schließen. Aber wenn Sie noch Fragen und Beiträge haben, dann bin ich gerne dafür noch offen. Bitte schön.